Hallo liebe Formel 1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Bianca und ich, wir melden uns beide mit einem richtig schönen flauschigen Pullover in der Winterzeit zurück und damit begrüße ich dich erstmal ganz herzlich.
Jo, hallo Alex, hallo zusammen da draußen.
Ja, und allen schon mal schöne Weihnachten. Ich glaube, das ist das letzte Video vor Weihnachten zumindest mit mir und ein besinnliches Fest, eine schöne Zeit mit Familie und Freunden. Gut, Bianca, wir fangen an.
Genau, wünsche ich auch.
Okay. Wir haben ein paar Themen mitgebracht. Wir haben den Max Verstappen hier im Hintergrund gerade. Der ist ja dieses Jahr schon alles gefahren. Einmal seinen Red Bull, dann einen Ferrari, einen Porsche. Und jetzt zum Jahresausklang war in Estoril mit einem Mercedes AMG GT3 unterwegs. Wer hat denn nächstes Jahr das 24-Stunden-Rennen mit einem Stern vorne?
Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich sagen ja. Also es deutet ja sehr, sehr viel jetzt mittlerweile darauf hin, dieser offizielle Test, dann auch schon im Verstappen.com-Design sozusagen, gab auch schon oder gab ja wohl auch schon intensive Gespräche mit Mercedes-AMG, auch schon gewisse Pläne, die durchgesickert sind, dass unter anderem ja Jules Gounon so ein bisschen auch der mögliche Führungsfahrer auf einem Auto mit Verstappen dann sein könnte. Also ich glaube, das Thema ist schon recht weit gediehen, so würde ich sagen. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, eher im Gegenteil für relativ wahrscheinlich, dass Max Verstappen, wenn er nächstes Jahr auf der Nordschleife auftritt, dann im Mercedes fahren wird.
Ganz interessant, der Ferrari war ja auch auf der Strecke zu sehen, hat er da direkt die Modelle verglichen?
Naja, das ist ja für ihn eine der wichtigsten Erkenntnisse dann sozusagen, welches Auto ist besser. Deswegen will er ja auch weg vom Ferrari, beziehungsweise sich mal ein Bild machen, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Eine Möglichkeit, soweit wir das erfahren haben, hat er von vornherein ausgeschlossen, das ist der Ford Mustang, der ja eigentlich am besten zu ihm als Ford, Red Bull, Ford-Piloten passen würde, aber den möchte er nicht fahren. Er glaubt wahrscheinlich, dass der Ford Mustang GT3 einfach ja nicht gut genug ist. So, und jetzt gab es dann sozusagen den Back-to-Back-Test Ferrari-Mercedes. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Mercedes da vielleicht auch noch ein paar andere, ja, wie soll ich sagen, Rahmenbedingungen schafft und sehr happy ist, einen Max Verstappen unter ihren Fittichen zu haben, beziehungsweise auf ihrem Modell. Und deswegen glaube ich, dass er sich am Ende, wenn der Mercedes dem Ferrari Paroli bieten kann, und das wird er können, am Ende gibt es ja auch immer noch eine BOP, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, auch auf der Nordschleife. Ich glaube, dass die Chancen sehr, sehr gut stehen, dass er dann eben sich für den Mercedes entscheidet. Vielleicht sogar mit Werksunterstützung, eben mit so einem Fahrer wie Jules Gounon, der dann ja auch relativ hochkarätig ist und durchaus ihm auch noch so ein paar kleine Tricks in dem Mercedes-AMG dann zeigen kann, wenn Max Verstappen diese Tricks überhaupt braucht.
Ja, eben, hat er schon mal sein Rennen gewonnen. Gut, da hat aber die ganz große GT3-Konkurrenz gefehlt. Auch das hatten wir schon erwähnt. Es gibt aber auch so ein kleines Problemchen, ne? Also Verstappen ist ja dieses Jahr einige Formel-1-Rennen mitgefahren, die nächstes Jahr vom 24-Stunden-Rennen, die überschneiden sich, ich meine sogar alle, hattest du in deinem Text erwähnt, allesamt mit Formel-1-Rennen. Wird das da schwierig mit der Vorbereitung, mit dem Einschießen aus 24er?
Ja, also genau, das Problem sind ja die NLS-Rennen, die praktisch vorm 24-Stunden-Rennen stattfinden als Vorbereitung, und die kollidieren alle inklusive des Quali-Rennens fürs 24-Stunden-Rennen mit der Formel 1. Das heißt, da wird er bei keinem einzigen an den Start gehen können, und jetzt ist dann halt die Frage, möchte er diese Vorbereitung haben? Bestehen womöglich andere oder gibt es andere Möglichkeiten, dass er den Mercedes auch im Rennbetrieb mal testen kann, außer eben auf der Nordschleife? Stört ihn das dann nicht so sehr, dass er den Mercedes auf der Nordschleife nie in Rennbedingungen gefahren ist und kommt da halt trotzdem einfach und absolviert sein 24-Stunden-Rennen? Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Kann mir aber auch vorstellen, dass er sagt, nee, diese Vorbereitung, die ist für ihn nicht gut genug, dann verschiebt er das halt nochmal um ein Jahr. Also beide Varianten kommen für mich in Betracht, würde mich im Moment auch nicht für eine oder auf eine festlegen wollen. Nur so viel, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass ein Max Verstappen unbedingt noch diverse Vorbereitungsrennen braucht. Aber am Ende muss er wissen, wie professionell er das Ganze angehen will und ob er sich nachher ärgert, wenn er nicht vielleicht doch den Mercedes wenigstens mal im Rennen auf der Nordschleife gefahren ist.
Ja, man kann ja sonst ein iRacing machen, da gibt es den ja auch. Vielleicht lohnt es sich aber auch nächstes Jahr GT World Series, DTM oder GT Masters öfter mal zu besuchen. Eventuell könnte da ein Max Verstappen plötzlich auftauchen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Ja, gerade GT World Series, ne, wo ja auch Gilles Gounon dann auch hauptberuflich auch fährt, wo jetzt auch wo auch das Team fährt, mit dem er jetzt auch in Portimão getestet hat. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da, also wenn es eben in der NLS nicht klappt, und es klappt ja nicht, das wissen wir, dass er vielleicht dort durchaus mal irgendwo auftaucht. Aber meiner Meinung nach muss er das auch gar nicht.
Ich überlege gerade, 24 Stunden Daytona fahren nicht auch GT3? Doch, waren auch GT3 mit. Sag ja nur. Wäre auch ein gutes
Ja, schön.
Training.
Also, würde ich mich freuen. Es steht schon fest, dass ich dahin fliege.
Ja,
Ah.
pass
Da
auf.
Max Verstappen zu treffen, wäre doch cool. Was ich übrigens auch sehr cool finden würde, wäre na, dann natürlich ein Team nicht nur mit Jules Gounon, und wahrscheinlich auch mit Chris Lalhem. Das ist ja sein Max-Kompagnon sozusagen, Sim Racing-Kompagnon, mit dem er ja auch auf der Nordschleife dieses Jahr gefahren ist. Sondern wenn auch Lucky Auer da in dem Team mitfahren könnte. Wir haben uns, Ralf und ich,
Stimmt.
schon mehrfach mit Lukas über Max Verstappen und den Mercedes unterhalten, und immer wieder hat er auch gesagt, ja, das wird er schon ziemlich cool finden.
Die beiden standen ja auch schon zusammen auf dem Podium, damals in der Formel 3 Nürburgring. Ich weiß nicht, ob es dann noch mehr Podestplätze zusammen gab, aber da auf jeden Fall, da hat er ja auch in unserem Interview vor ein paar Monaten aus dem Nähkästchen geplaudert, was den Verstappen so ausmacht und wie es damals war, gegen ihn zu fahren. Gut, Bianca. Max Verstappen, da machen wir mal dieses GT-Thema erstmal, machen wir da erstmal Schluss. Also der testet weiter fleißig seinen Mercedes. Und jetzt ist auch klar, welche Nummer er 2026 in den Start geht. Er geht nicht auf die 33, sondern mit der Nummer, mit der er schon in Estoril auf Mercedes unterwegs war, nämlich auf die 3. Die hatte zuvor aber ein anderer Pilot. Welcher?
Ja, genau, die hatte Daniel Ricciardo, war ja auch praktisch der Red Bull-Stammpilot, als Max damals zu Toro Rosso gekommen ist. Ja, und damit war die 3 schon vergeben. Aber die 3 ist offenbar, so wie er es jetzt auch gesagt hat, Max' Lieblingszahl. Und deswegen steigt er jetzt um. Von der 33 auf die 3 wird natürlich alle Merchandising-Fabrikanten und so weiter freuen, weil können jetzt alles neu machen, weil die 33 jetzt dann out ist. Und die 1 ja auch erstmal nach 4 Jahren. Auch die wird er nicht fahren, die wird Lando Norris auf seinen McLaren packen. Hat er ja auch schon gesagt, dass er da auch sehr stolz drauf ist und dass er das nicht nur für sich macht, sondern auch für die Mechaniker und für die Ingenieure, weil das ja schon auch eine gewisse Bedeutung hat, eben mit der 1 fahren zu dürfen. Das hatte es ja auch für Max Verstappen, der ja auch die 1 dann 4 Jahre in Folge eben gefahren ist. Ja, und jetzt eben auf die 3 geht. Und in einem Interview, das fand ich auch ganz witzig, auch nochmal gesagt hat, ja, die Frage so von wegen, er hat den Titel ja nur knapp verpasst und hätte und die 2 Punkte und vielleicht hier und vielleicht auch da und vielleicht dein Lieblingsthema Barcelona. Da meinte er dann dazu nur insgesamt, naja, man kann ja auch, also, ne, einen Titel ein bisschen holen oder beinahe holen, ist eben nicht geholt, weil man kann ja auch nicht halb schwanger sein. Wieder so ein typischer Max Verstappen. Und um dann nochmal auf die Startnummer zurückzukommen, die Zahl, die er ja am liebsten gehabt hätte, sagt er auch ganz offen, ist die 69.
So.
Allerdings haben sein Vater und seine Freundin, Lebensgefährtin Kelly Piquet, ihm gesagt, lass das mal. Das ist doch ein wenig zu schlüpfrig, eventuell. Aber er meinte, es ist immerhin die einzige Zahl, die man auch umdrehen kann, und sie verändert sich nicht.
Das stimmt. Ja, die 69. Schade, dass er die nicht genommen hat. Wäre auch gut gewesen. Vielleicht irgendwann in der Zukunft werden wir mal einen Piloten sehen, der sich an diese Zahl herantraut. Ja, Lewis Hamilton war der letzte Fahrer, der sich, glaube ich, also der einzige in dieser Nummerngeneration, der sich gegen die 1 entschieden hatte. Ne? Der ist ja auf der 44 geblieben. Wahrscheinlich auch aus Marketinggründen. Ne? LH44 ist ja mittlerweile auch sehr etabliert. Ne?
Ja, genau. Also für Lewis war die 1 offenbar nicht ganz so wichtig. Ich glaube, wenn er jetzt heute nochmal zurückblickt oder nochmal die 1 erobern könnte, dann wird er da auch ein bisschen anders drüber denken, weil ihm, glaube ich, jetzt mittlerweile auch klar wird, wie besonders doch so ein Weltmeistertitel ist und wie besonders es ist, dann die 1 auf dem Auto tragen zu dürfen. Hat er, wie du richtig sagst, nicht gemacht. Er ist bei der 44 geblieben. Auch cool. Genauso cool wie ich im Übrigen auch die MV33 sozusagen fand, wird jetzt die MV3. Ich muss mich da persönlich noch dran gewöhnen. Ich fand 33 bei Verstappen sehr cool, aber ist ja seine Nummer, muss ihm gefallen.
Ja, es ist so ein bisschen Daniel Ricciardo einfach, ne? Die drei, das finde ich halt auch, dann war auch sein Teamkollege, ich glaube, die sind ja auch zusammen mit 33 und 3 damals gefahren. Ich glaube, 2014 gab es die Startnummer das erste Mal. Aber gut, das wird schon alles, da wird man sich dran gewöhnen, denke ich. Ist jetzt ja auch kein Beinbruch. Hamilton sprechen wir auch noch, aber wir machen mal kurz bei McLaren weiter. Zac Brown hat ja auf der McLaren Weihnachtsfeier ordentlich einen rausgehauen. Ich weiß nicht, ob der da schon einen im Tee hatte. Der ist immer sehr direkt, aber da finde ich, hat er sich mal massiv im Ton vergriffen und er hat sich halt über das Doppel Van Dorn lustig gemacht und über Alpine hat er das Wort, ja, das darf ich jetzt nicht sagen, aber fängt mit F und U an, gesagt, und zwar im Zusammenhang mit Piastri. Also er hat seinen beiden Piloten gesagt, er hätte eigentlich auch keine besseren Optionen als das McLaren. Du hattest halt Alpine. Und bei Norris hat er gesagt, ja, und du musst es einfach nur schneller sein als Stoffel Van Dorn, der ja gegen Fernando Alonso damals über 3 Jahre klar den Kürzeren gezogen hat. Klar, er hat gegen einen Alonso verloren, da tut es jetzt aber Lance Stroll gegen einen mittlerweile über 40-jährigen Alonso auch schwer. Ich fand das extrem respektlos gegenüber einem Ex-Piloten und halt auch gegenüber einem Konkurrenten bei all dem Vertragskram, der da halt vorgefallen ist. Wie siehst du dieses Verhalten?
Ja, also die feine englische Art ist es nicht. Aber er ist ja auch kein Engländer, ist
Ja,
ja ein
wollte gerade sagen.
Amerikaner.
Britische Höflichkeit hat ausgedient.
vielleicht sagt das auch schon alles am Ende. Ja, Zac Brown war vielleicht ein wenig over the moon und wollte irgendwie besonders lustig sein auf dieser McLaren-internen WM-Party sozusagen. Blöd dann immer, wenn irgendwelche Leute sowas dann mitfilmen. Also ich finde jetzt, Stoffel van Dorn hat diese Kritik so nicht verdient. Ja, er war damals nicht auf Augenhöhe von Fernando Alonso, aber wer ist das schon? Und ja, mein Gott, Alpine, muss man jetzt auch nicht unbedingt so sagen. Ne? Und das ist ja auch, also es wirkt ja auch für Oscar Piastri irgendwie ein bisschen komisch, so von wegen, als wenn der gar keine anderen Wahlen hatte. Also damals war das ja nicht ganz so. Ja, Alpinen hätte er, glaube ich, auch ja direkt nicht den Stammplatz bekommen. Deswegen ist er dann dort ja auch weggegangen. Gab auch so ein bisschen juristisches Hickhack. Am Ende waren aber Alpinen diejenigen, die ihn überhaupt erstmal als Testfahrer in die Formel 1 geholt haben und irgendwie so abfällig dann über den Konkurrenten zu sprechen. Also ich, ja, meins ist das jetzt nicht unbedingt, aber Zac Brown ist halt manchmal so.
Er hat auf jeden Fall sehr viel Shitstorm auch dafür bekommen. Ich bin auch überzeugt, dass er nicht davon ausgegangen ist, dass dieser Clip im Netz landet. Er hätte sich aber auch denken können, dass da ein paar Mitarbeiter die Kamera hinhalten. Gut, also ist jetzt
Ja,
passiert, ne?
am Ende ist es halt eine Öffentlichkeit, ne? Da muss man dann vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, ich glaube, er wollte extra lustig sein und vielleicht es war da auch noch sehr viel Adrenalin vom letzten Rennen mit dabei, von den WM-Partys. Gönnen wir es ihm.
Aber ja, ich finde auch, dass sich da irgendwie, ja, irgendwie das auch so ein bisschen die Leistung von seinen Piloten, die da wirklich auch trotzdem ein richtig gutes Jahr gefahren sind, hat er auch damit geschmälert, so nach dem Motto, ja, ihr hättet ja eh keine besseren Autos und wir sind ein großes Risiko mit euch eingegangen. Also ich fand vorne ein bisschen diesen Auftritt daneben.
Übrigens, sich daneben benehmen sozusagen, hatten wir ja auch bei der WM-Gala in
Oh ja.
Taschkent, Usbekistan. Also überhaupt, da hatte ich auch schon einen Kommentar zu geschrieben. Genau, erstens finde ich jetzt nicht unbedingt, dass so ein Ort der perfekte Ort für eine FIA-WM-Gala ist, auch nicht, wenn dann der Präsident von Usbekistan dann auch noch den WM-Pokal auf die Bühne bringt. Ich finde das immer ein bisschen zu viel Vermischung von Sport und Politik. Aber gut, das ist jetzt im Moment so. Und wenn dann der FIA-Präsident auch noch Lando Norris in den Haaren wuschelt, in dem Moment, wo er den WM-Pokal übergeben bekommt, das ist ja irgendwie so der größte sportliche Erfolg, der emotionalste Moment, den so ein Weltmeister dann haben kann. Und dann kommt da der FIA-Präsident daher und wuschelt erstmal in den Haaren rum, wie er es ja in Abu Dhabi auch schon gemacht hat. Uiuiuiui. Also, ich weiß nicht, wie Max Verstappen da reagiert hätte. Ich glaube, der wäre nicht so cool geblieben.
Das hätte er sich bei Verstappen nicht getraut.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch schade, weil das ist so ein bisschen, da fehlt halt vielleicht auch der Respekt vor dem etwas jüngeren, noch nicht ganz so reif wirkenden, vielleicht auch Lando Norris, oder er nimmt ihn einfach nicht so ernst. Also alles, was man sich da so für Erklärungen ausdenken könnte, sie sind alle irgendwie nicht so richtig gut.
Ja, dem auch einfach genau diese Show einfach auch gestohlen, ne, von diesem Moment. Das ist einfach wirklich, ja, das war absolut nicht in Ordnung. Also. Gala, ich glaube, da sind Norris und Piastri jetzt erstmal froh, dass das Thema Gala abgeschlossen ist und die jetzt auch dann erstmal sich Weihnachten widmen können. Apropos Gala, nehmen wir auch mal mit rein. Sauber, Gab es ja die große Verabschiedungsparty, unter anderem ja halt mit Peter Sauber natürlich, dem Gründer, aber auch mit Heinz-Harald Frenzen und Nick Heidfeld, die ja Teamkollegen damals bei Sauber waren. Da hat die Tochter von Heinz-Harald Frenzen da auch sämtliche Sachen gepostet, fand ich ganz gut. Die Lea Frenzen hat ja dann einen Kanal und macht generell ja schon seit Jahren was und stellt so mal die ganzen Erfolge in den Vordergrund von ihrem Vater. Präsentiert ihn im Netz. Der hat sich ja eigentlich eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sie holt ihn da jetzt eigentlich so nach und nach wieder ein bisschen mehr rein. Auch so Aufnahmen von ihm früher, der hat ja auch die Kamera da mitgehalten, war so einer der ersten Influencer der Formel 1, kann man ja schon fast sagen, der Heinz Harald. Ja, und hat das alles ein bisschen festgehalten, diesen Abend da von Sauber. Wie hast du das gesehen?
Ja, also da geht jetzt natürlich tatsächlich mal wieder, muss man ja schon fast sagen, eine Ära zu Ende, nämlich die Sauber-Ära. Zum wiederholten Mal. An BMW wurde das Team ja schon mal verkauft, ist dann wieder zurückgegangen, nachdem BMW dann doch ausgestiegen ist. 2009, glaube ich, war es nach dem ersten Curse-Sieg von Mercedes in Ungarn. Den wollte ja unbedingt BMW haben, hat es nicht geschafft. Dann kam auch noch Wirtschaftskrise und zack, die Bumm, wurde der Stecker gezogen. Ja, so nun. Das Team zum nächsten Mal verkauft, wieder an einen deutschen Hersteller, nachdem Sauber ja im Übrigen ja auch mit Mercedes angefangen hatte und also auch Mercedes-Motoren an Bord hatte. Jetzt ist es dann Audi und jetzt dann vielleicht auch endgültig, dass das Sauber-Team sozusagen Geschichte ist. Und zum Abschied wurde eben nochmal eine große Party gemacht, wo auch ehemalige Fahrer eingeladen waren, unter anderem unsere zwei Mönchengladbacher, Heinz-Harald Frenzen und Nick Heidfeld, die dann Peter Sauber, den Firmengründer, auf der Bühne überrascht haben. Ja, und das ist ja ohnehin eine lustige Geschichte, dass Deutschland zwei Fahrer aus derselben Stadt hat, dass beide dann auch noch zusammen im selben Team gefahren sind. Heinz-Harald natürlich direkt eingestiegen, 94, 95, 96 bei Sauber damals. Aber dann 2003 auch mit Nick Heidfeld zusammen nochmal bei Sauber gefahren. Auch beide in dem Jahr einen Podestplatz geholt. Ja, und jetzt standen sie zusammen auf der Bühne mit Peter Sauber, natürlich alle paar Jahre älter geworden. Aber ganz lustig, weil sie dann ja auch eben ihre Töchter beide mit dabei hatten. Der Nick hat seine Tochter auch mit dabei gehabt. Und es gibt dann eben dieses Bild, wo Heinz-Harald und Lea und Nick und eben auch seine Tochter, ich glaube Juni war das in dem Fall, Juni, Juli und Yoda, wenn ich mich erinnere, heißen ja nix Kinder. Ja, also fand ich sehr schön, dass da nochmal so ein bisschen auch die Vergangenheit wieder rekapituliert wurde und dass gerade unsere beiden deutschen Stars dann eben auch dort so vertreten waren und dass die Lea das dann auch schön gezeigt hat auf Social Media.
Absolut. Ja, und auf die Vergangenheit schaut auch, glaube ich, gerade Lewis Hamilton sehr viel, auch wenn er natürlich sich immer kämpferisch gibt. Aber ja, ich glaube, der sehnt sich nach seiner schönen, dominanten Mercedes-Zeit zurück. Aktuell tut sich Hamilton ja unfassbar schwer. Also, es wurde schon besser, gerade so im Renntrim, aber jetzt hat er halt diese massiv schlechten Qualifyings gehabt. Ich glaube, 4 oder 5 Mal in Folge war es ein Q1 aus für ihn. Angefangen von Las Vegas, Katar, am Ende in Abu Dhabi auch ein Q1, und dann Sprint auch Q1. Ich glaube, 4 Mal in Folge war es jetzt am Ende. Ja, 2026 haben wir natürlich dieses komplett neue Reglement, ist auch für ihn eine Hoffnung. Gleichzeitig tat er sich aber auch mit dieser Umstellung bei Ferrari sehr schwer und wir haben in unserem Technikvideo uns ja auch wiederum sehr schwer getan, das erstmal alles einzuordnen, was da jetzt alles kommt mit den ganzen Knöpfen, Overtake, Boost-Modus, Recovery und Recharge und Co. Das wird für Hamilton dann natürlich auch wieder mit in seinem ja auch schon höheren Rennfahreralter nicht ohne. Was erwartest du vom Briten?
Ja, also einerseits, glaube ich, ist er froh, dass diese Ära zu Ende ist. Die Ground-Effect-Autos waren ja die ganze Zeit irgendwie nicht seins. Das ging ja bei Mercedes schon los und wahrscheinlich redet er sich jetzt ein, dass die neuen Autos wieder eher so zu fahren sind wie klassische Rennwagen und damit auch seinem Stil ein bisschen mehr entgegenkommen. Ja, aber du hast es schon selbst angesprochen. Bei ihm steht halt die 4 jetzt auch im Alter davor. Er wird jetzt im Januar 41 dann. Ja, und das ist jetzt schon nochmal ein sehr, sehr großer Schritt, den er da auch gehen muss. Also eine sehr große Umstellung, auch für die Fahrer im Cockpit. Also ich, ehrlich gesagt, ich rechne nicht damit, dass er zurück zu alter Stärke finden wird. Mit alter Stärke meine ich, dass er eben auf einem Niveau mit Charles Leclerc fahren kann. Ich glaube, das geht einfach nicht mehr. Leclerc ist ja auch kein Nasenbohrer in dem Sinne. in meiner Welt neben Max Verstappen der beste Formel-1-Fahrer, den es im Moment gibt in der aktuellen Generation, auch besser als Lando Norris, auch wenn ich dessen Leistungen jetzt nicht schmälern möchte. Das war meine Katze.
Die
Auch
widerspricht.
die hat, genau, nein, sie hat einfach nur Hunger.
Ach so.
Also ich möchte die Leistung von Lando Norris da jetzt nicht schmälern. Aber für mich ist Charles Leclerc eben der Zweitbeste der aktuellen Generation und gegen den wird Lewis Hamilton nicht mehr langfristig gegen ankommen. Insofern glaube ich, wird das ähnlich weitergehen wie in diesem Jahr. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut wird der Ferrari sein. Der Ferrari war in diesem Jahr einfach nicht gut, aber auch für nächstes Jahr ist das jetzt ja nicht in Stein gemeißelt, dass Ferrari vorne wegfahren wird sozusagen. Also insofern könnte es ähnlich wieder zu einer Situation kommen, wo Ferrari eher im Mittelfeld vielleicht auch mit der Technik dann kämpft und Lewis Hamilton mit der Technik kämpft und dann einfach diese Abwärtsspirale weitergeht und dass man dann irgendwann ab Mitte, Ende des Jahres dann hört, dass Lewis Hamilton seine Karriere beenden wird. Das ist eher so das Szenario, mit dem ich ja eher rechne als mit dem gegenteiligen Szenario, dass er zurückfindet zu alter Stärke und Siege feiert und womöglich um Titel kämpft. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren.
Ja, ich denke auch in dieser Hochleistungs-Formel 1, in der wir mittlerweile sind, in der halt auch alle Fahrer topfit sind, ich bin der Meinung, dass du da einfach mit 41, also dass das Alter einfach wirklich eine Auswirkung hat. Bei Alonso sehen wir es nicht, weil er halt seit 3 Jahren gegen Stroll fährt. Also ich bin klar der Meinung, also Alonso ist immer noch ein überragender Fahrer, aber ich sehe ihn, glaube ich, nicht in den Top 5 und es wird kaschiert durch Lance Stroll. Jetzt geht er ins 4. Jahr mit ihm als Teamkollegen. Gegen Ocon hat er sich teilweise schon schwer getan. Und bei Hamilton sehen wir jetzt gerade dann das Gleiche gegen Leclerc. Siehst du es genauso?
Ja, also sehe ich eigentlich ähnlich. Da erinnere ich mich auch an eine Szene von Fernando Alonso in einem der letzten Rennen. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war, Katar oder so, wo er sich auch wieder gedreht hat im Aston Martin. Also bei ihm häufen sich auch die Fehler, aber es fällt halt nicht so auf, weil er nicht so sehr darüber jammert, weil er trotzdem oft irgendwie dann auch in Q3 es reingeschafft hat und weil er eben, wie du sagst, immer noch besser ist als sein Teamkollege Lance Stroll. Ansonsten glaube ich auch, dass das Alter. Ralf Schumacher sagt es immer so schön, der Film läuft dann irgendwann zu schnell für einen ab. Ich glaube, genau das passiert sowohl mit Alonso als auch mit Lewis Hamilton. Bei Lewis Hamilton natürlich unter dem Brennglas, weil er ja auch gesagt hat, er will mit Ferrari siegen. Er will praktisch diese Schumacher-Nummer nochmal machen. Aber dabei hätte gerade der Schumacher ihm zeigen müssen, dass eben ab einem gewissen Alter das nicht mehr so geht. Denn Michael ist ja auch bei Mercedes zurückgekommen, hat einen guten Job gemacht, aber auch nicht mehr den brillanten Job und war in Teilen langsamer als Nico Rosberg. Wie du und ihr wisst, halte ich viel von Nico Rosberg, aber in seinen Glanzzeiten, da hätte der Michael den Nico in die Tasche gesteckt, genau wie Lewis Hamilton auf Augenhöhe mit Charles Leclerc gefahren wäre. Und das ist dann irgendwann vorbei. Mir hat mal ein deutscher Formel-1-Fahrer, ein ehemaliger deutscher Formel-1-Fahrer über Michael Schumacher in seiner zweiten Karriere, also in der Mercedes-Karriere, gesagt, wenn ich früher bei Ferrari hinter ihm hergefahren bin, dann konntest du richtig sehen, was für ein Ausnahmekönner das war. Jetzt bei Mercedes, da fährt der so wie ich ohne Kontaktlinsen. Also nicht wie ich, sondern wie der Fahrer, also der mir das gesagt hat, ohne Kontaktlinsen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Folge einfach, dass die Augen schlechter werden, dass die Reaktionszeit ein bisschen schlechter wird. Vom Alter sind auch Sportler nicht gefeit und gerade in der Formel 1, da ist alles so schnell, die Tempi sind so schnell, du musst so schnelle Entscheidungen, Reflexe und so weiter haben. Ja, dass du einfach dann die wichtigen Zehntelsekunden und auch bei Lewis Hamilton, um das abzuschließen, es waren ja auch dieses Jahr manchmal nur 2, 3 Zehntel, die ihm fehlten auf Leclerc. Aber das sind dann die entscheidenden Zehntel, die dann auch manchmal den Sprung in Q3, den Sprung in Q2 ausmachen, den er dann immer noch geschafft hat und der Lewis nicht. Und der Lewis ist dann hängen geblieben, musste sich dann von hinten durchs Feld kämpfen, war natürlich auch schon am Start in einer ganz anderen Situation als Leclerc weiter vorne und das ist dann halt. Ja, das ist dann die Abwärtsspirale. Und so leid es mir für Lewis tut und so toll ich die Geschichte gefunden hätte, wenn er den Michael Schumacher sozusagen bei Ferrari nochmal gemacht hätte, Ferrari nach über 20 Jahren dann zurückzubringen an die Spitze der Formel 1. Ich glaube nicht, dass Lewis das schafft. Nicht mehr.
Nee. Ich denke aber schon, dass sich so diese 2, 3 Zehntel, die mir jetzt halt fehlen im Qualifying, nicht so stark auswirken mit dem neuen Reglement, weil die Teams, glaube ich, sehr weit auseinander liegen werden, ähnlich wie 2014. Aber ja, ich bin ganz klar auch deiner Meinung, dass eher nicht so, also dass er gegen Leclerc einfach keine Chance haben wird. Und ja, also Hamilton werden wir nicht mehr als Weltmeister sehen, ne?
Nee, nein, also das glaube ich
Man
nicht.
müsste erstmal
Und
Leclerc schlagen,
was.
das schließen wir eigentlich auch schon aus.
Genau, das schließen wir aus. Und Lewis hat es halt einfach auch nicht geschafft, so wie damals Michael Schumacher, dass er sich bei Ferrari das Nest gebaut hat, sozusagen. Ne? Das Nest gehört Charles Leclerc und selbst der ist ja schon ein bisschen unzufrieden und will am liebsten mal rausspringen. Aber Lewis hat es eben nicht geschafft, indem er auch einfach, das hatte Martin Brundle jetzt auch nochmal gesagt, eben nicht die Leute sich mitgebracht hat, von denen er weiß, dass sie gut sind, dass sie ihn kennen, dass sie ihn verstehen, auf ihn hören. Also so ein Renningenieur, Bono oder wen auch immer. Also ich denke mir jedes Mal, wenn ich Ricardo Adami in eine Konversation am Funk mit Lewis Hamilton höre, dass das einfach nicht harmonisch ist. Kein bisschen harmonisch. Und so kannst du nicht Topleistungen bringen. Und Lewis hat es eben nicht geschafft. Michael hat damals sowohl Ross Brawn als auch Rory Byrne das super Techniker-Duo von Benetton mitgebracht und hat es dann mit einem sehr stringent arbeitenden Jean Todt, der voll hinter Michael stand, geschafft, Ferrari tatsächlich zum dominierenden Team der 2000er zu machen. Aber selbst er hat 5 Jahre gebraucht. So. Und diese Zeit hat Lewis nicht mehr und er hat eben auch es anders angegangen als Michael und damit werden wir keinen weiteren WM-Titel von Lewis Hamilton sehen. Also die Hand wage ich ins Feuer zu legen.
Genau, das hatte Brundle ja gesagt, dass Schumacher halt eben anders gemacht hat, dass er seine Leute mitgebracht hat. Das hat er auch bei einem Vettel nicht gesehen. Also hat Vettel ja auch nicht gemacht, dass er da Leute mitgebracht hat. Ich glaube, Britta Röske ist halt mit ihm rübergegangen. Aber da hat sie auch
Ja.
schon aufgehört, die Pressesprecherin von Sepp.
Genau. Übrigens auch das,
Aber der, ach
auch
ja, genau.
das, ja, auch das meiner Meinung nach ein Fehler, dass Sepp niemanden von Red Bull dort so richtig gepusht hat, dass er mitkommt. Auch Sepp hat versucht, sich bei Ferrari sein neues Nest aufzubauen und ohne dass du Vertraute hast, die dir vielleicht auch mal sagen, was du falsch machst oder wie du anders auf gewisse Dinge reagieren könntest, ohne diese Vertrauten gelingt das nicht. Und deswegen ist auch Sepp am Ende ja bei Ferrari gescheitert, obwohl er sehr viel besser ja begonnen hat und auch um WM-Titel gekämpft hat. Also scheitern, das ist jetzt ein großes Wort.
Ja.
Aber er hat den WM-Titel halt nicht geholt, den er unbedingt holen wollte. Und in dem Sinne ist Sepp auch an Ferrari gescheitert.
Genau, 2018, da gab es auch, glaube ich, diese internen Machtkämpfe mit Arriva Bene und Binotto, ne? Und gut, 2017 hat Ferrari zu viel Mist gebaut, da war technisch, aber man muss auch sagen, ja, 2018 hatte er die Chance. Das war jetzt nicht nur auf Ferrari schuld, dass es da nicht geklappt hat, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Nein, es war
Hockenheim und
nicht
dann
nur
die Dreher am
Ferrari
Ende.
schuld.
Ja.
Es war nicht nur Ferrari schuld, aber 2018 war dann natürlich in Hockenheim in der Sachskurve, wie soll ich sagen, der Verbremser und das Aus. Und danach ist ganz, ganz viel bei Ferrari in die falsche Richtung gegangen, weil man da das Vertrauen in Sebastian, den Glauben an Sebastian verloren hat. Und dann ja auch aufgehört hat, ihn als Nummer eins zu behandeln. Also, und schon in Hockenheim ihn ja auch nicht gut genug, wie soll ich sagen, priorisiert hat in der Strategie. Wenn ich mich recht erinnere, war Kimi Räikkönen da auch eine Zeit lang vor ihm und er hat da sogar Zeit verloren und hat dann, als es anfing zu regnen, ja auch musste er extra Gas geben und dann ist ihm dieser Fehler passiert. Später in Monza, am Start hat Kimi Räikkönen ihn sogar überholt. Also immer wenn es darauf ankam, dass der Teamkollege jetzt dann vielleicht auch mal ihn unterstützt, dann ist das nicht passiert, obwohl Kimi und Sebastian ja wirklich gute Freunde waren. Aber Maurizio Arrivabene als Teamchef damals hat einfach nicht verstanden, dass es notwendig gewesen wäre, in dieser Situation auf einen Fahrer zu setzen. Sebastian war die klare Nummer eins, war der klare WM-Kämpfer und trotzdem wurde er nicht so behandelt. Und da fehlen dann eben auch die Leute, die voll hinter diesem einen Fahrer stehen. Ja, so wie Jean Todt hinter Michael Schumacher. So wie Ross Brawn, Rory Byrne hinter Michael Schumacher, die für Michael nach dessen Wünschen dann auch den Ferrari gebaut haben. Das gab es alles bei Sebastian Vettel nicht. Und am Ende ist da dann auch diese Abwärtsspirale dann eben entstanden. Er ist dann auch Opfer des Machtkampfes geworden, kam mit Binotto nie so zurecht, wie man sich das zwischen dem Star oder Nummer 1-Piloten und dem Teamchef wünscht. Und am Ende war das dann, ja, war das dann auch sein Ende sozusagen.
Und dann kam auch noch der Tod von Sergio Marchionne 2018 dazu. Ja,
Genau,
ja.
das war genau in der entscheidenden Phase, wo Vettel sozusagen die Unterstützung auch von Ferrari gebraucht hätte. Nämlich vor Ungarn ist Marchionne damals an Krebs gestorben. Das war also direkt nach Hockenheim. wo einfach eine ruhige Hand auch gebraucht worden wäre, ne? Und in dieser Zeit war halt plötzlich der Ferrari-Präsident weg, der sich ja sehr, sehr intensiv auch um das Team damals gekümmert hatte. Und dann entbrannte eben auch dieser Machtkampf Arrivabene, Binotto, der auch sehr, sehr stark dann eben schon dafür gekämpft hatte, dass Charles Leclerc ins Team kommt. Arrivabene wollte Kimi Räikkönen eigentlich behalten. Und da ist Sepp einfach so ein bisschen dann auch ja, zermahlen worden. Dann, und ich erinnere mich, dann war es, glaube ich, nur ein Jahr später schon 2019, wo intern die ersten Stimmen waren, dass Leclerc im Simulator. Da war sogar die Rede von 4 Zehnteln, die ja schneller sein soll. Das ist dann halt auch typisch Ferrari, ne? Da wird, also es kann durchaus sein, dass Leclerc auf Augenhöhe mit Sepp fuhr, vielleicht auch 1, 2 Zehntel mal schneller, aber dann wird das halt gleich so interpretiert und das eben auch intern, dass hier der neue Messias, der ist jetzt schon besser als dieser viermalige Champion. Und ja, da war der Drops dann einfach gelutscht. Und Sepp hat es von 2015 bis 2019 eben nicht geschafft, Ferrari zu seinem Team zu machen. Genau wie Louis das jetzt nicht schafft.
Ja, das mit Räikkönen ist echt ein interessanter Punkt. Die haben sie wirklich früh bekannt gegeben, dass er halt rausfliegt. Ja, damit haben sie ihn demoralisiert, ne? Das war halt wirklich. Und die ganzen anderen Sachen mit Leclerc. Also es ist auch einfach mal interessant, das zu erwähnen, was eigentlich hinter solchen Fehlern wie in Hockenheim dann auch einfach am Ende halt auch dann steckt. Gut. Dann ja, Maurizio Arrivabene, den hast du jetzt mehrfach erwähnt. Der hat gesagt, das hat Vettel ja auch damals in seiner Ära gemacht, diese Dossiers zu schreiben. Und das kommt eigentlich dann bei den Chefs gar nicht gut an. Also er hat gesagt, wenn Fahrer anfangen, Dossiers zu schreiben oder Ingenieur spielen, dann ist es eigentlich vorbei. Also das ist dann wirklich zu viel. Genau das macht Hamilton ja jetzt auch, dass er sich immer wieder ins Team wendet. Der hat ja auch gesagt, wir müssen uns komplett auf 2026 konzentrieren, die 25-Entwicklung einstellen. Also ja, wie stehst du zu dieser Aussage? Ich fand die ziemlich ruppig.
Ja, also was soll man da schon sagen? Der Fahrer gibt sich Mühe, gibt Feedback, seinen Input, hat Ideen, hat ja auch in der Vergangenheit gewisse Dinge beobachtet, hat beobachtet und gelernt, dass kommen wir auch wieder auf ihn zurück, dass genau das auch Michael Schumachers Geheimnis war, sich eben sehr stark auch in die Technik mit einzumischen, sich dafür zu interessieren, will genau das machen, will seinem Team Unterstützung geben. Auch Lewis Hamilton macht das jetzt und was kriegen sie denn dafür? Nur Schelte. Also ich finde, das ist ein Grund, würde ich fast sagen, warum Ferrari eben kein Weltmeister mehr wird, weil sie ihr Ding durchziehen, weil sie nicht auf ihre Fahrer hören, weil sie ja offenbar nicht wie ein professionelles Formel-1-Team arbeiten. Und wenn Arrivabene das jetzt sogar zugibt und sagt, das war damals vollkommen nutzlos, ja, dann hat er vielleicht einfach nicht gut genug auf Sebastian Vettel gehört. Hätte er es mal getan, dann wären sie vielleicht Weltmeister geworden. So würde ich das interpretieren. Und ich finde es sehr schade, dass Hamilton, der sich da offenbar Mühe gibt, sich einbringen will, dass der dafür dann jetzt noch eine Watschen kriegt. Also, aber gut, wie gesagt, gibt Gründe, warum Ferrari seit fast 20 Jahren, fast 20 Jahren, 2007,
2,7, ja.
fast 20 Jahren kein Weltmeister mehr geworden ist. So würde ich das interpretieren.
Ja, zumindest von der Fahrerseite, ne? Ich glaube, haben die 2008 den Konstrukteurstitel gewonnen?
2008 sind sie
Ja.
Konstrukteursweltmeister geworden, 2007 mit Kimi Räikkönen das letzte Mal Weltmeister. 2007, das war halt Glück, ne, weil sich die beiden McLaren da gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Also Glück, kein WM-Titel ist Glück,
Ja.
aber am Ende haben sie davon profitiert. Außerdem finde ich, war 2007 auch die erste Saison eben nach dem Aus von Michael Schumacher. Das war noch das alte Schumi-Ferrari-Team, was immer noch gut funktioniert hat. Ähnlich auch 2008, ja, wo Felipe Massa dann ja auf den letzten Metern den Fahrer-WM-Titel nicht bekommen hat, aber immerhin sind sie Konstrukteursweltmeister geworden. Aber seitdem eben auch nicht mehr. Und das muss ja irgendwelche Gründe haben.
Ja, nochmal zu dieser Arrivabene-Aussage. Also die Fahrer sind auch am Ende die, die das Auto steuern. Und wenn die ihren Input geben, was zum Auto, und das dann nicht mehr dürfen, also es ist ja hirnrissig, und die müssen ja auch irgendwo Ingenieur spielen, weil, wie gesagt, die kennen sich ja jetzt auch, dann gerade so ein Hamilton und Vettel, die waren beide erfahrene Piloten, die wissen ja auch, was am Auto gemacht werden muss, um es in welche Richtung zu bringen. Also ich finde, das muss schon eine Symbiose sein aus Ingenieur und aus Ingenieur und Fahrer.
Also ich finde das auch total dumm, auf Wissen zu verzichten, was solche Fahrer wie Vettel und Hamilton ja auch von anderen Teams, und zwar von erfolgreichen Teams mitbringen. Wie das da läuft, wie lief es bei Red Bull, wie lief es bei Mercedes. Also diese Erfahrung nicht aufzugreifen und die eigene Struktur damit vielleicht auch anzupassen und zu verbessern, das ist einfach nur dumm. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Und ja. Genau, also ganz auch irgendwie peinlich für Maurizio Arrivabene, dass er das jetzt auch noch so sagt und zugibt, dass sie halt einfach auf Tipps von Fahrern, die auch andere Umgebungen, andere Teams kennen, einfach halt nicht hören oder gehört haben. Super, herzlichen Glückwunsch.
Ja, und eine ganz andere Aussage dazu haben wir jetzt von Jacques Villeneuve tatsächlich gehört. Der hat Carlos Sainz als den perfekten Teamkollegen für Max Verstappen bezeichnet. Also der wäre jetzt nochmal den man neben ihn setzen könnte. Einmal, weil er halt zu Toro Rosso Zeiten 2015 gut gegen Verstappen bestanden hat, von allen, gegen die Verstappen so gefahren ist. Klar, Verstappen ist jetzt auch nochmal auf einem anderen Level. Sainz natürlich aber auch, muss man sagen. Aber auch, weil Sainz eben einer ist, der genau weiß, was er vom Auto braucht, der sich da reinarbeitet, das technische Know-how hat und das eben auch so einen Unterschied macht zu anderen Piloten. Also auch da haben wir nochmal eine Aussage, wenn sich ein Fahrer damit befasst, von einem Formel-1-Weltmeister, dass das eigentlich eher Vorteile hat, ne?
Ja. Also das ohnehin. Also auch ich aus meiner Fanzeit früher mit Michael Schumacher, da wurde immer gesagt, Michael Schumacher weiß auch, kennt auch die Technik, kann Autos abstimmen. Als gelernter Kfz-Mechaniker hat er anderen Fahrern einen Vorteil gegenüber. Ja, ich weiß nicht, wie man da einen Nachteil sehen soll. Und Carlos Sainz als Teamkollege von Max Verstappen, das stimmt, die fuhren beide relativ auf Augenhöhe im Toro Rosso. Man sieht ja auch jetzt, wie Carlos Sainz nach einer gewissen Zeit bei Williams ja auch dort es geschafft hat, sich zu integrieren, mit vielleicht auch einer anderen Arbeitsweise dort eben klarzukommen, vielleicht auch aber seinen Stil, seine Erfahrungen eben mit einzubringen. Ich schätze Williams gerade auch mit dem Teamchef James Vowles so ein, dass sie dieses Input gerne aufnehmen und gerne auch ihre eigenen Abläufe verbessern, wenn es ja, wie soll ich sagen, bessere Ideen auch von Seiten eines Fahrers gibt. Und Carlos Sainz, ja, in jedem Fall wäre der meiner Meinung nach tatsächlich nicht so abgefallen gegenüber Max Verstappen wie ein Yuki Tsunoda. Allerdings spielt da auch immer noch eine andere Komponente rein. Ein Carlos Sainz in einem Red Bull neben einem Max Verstappen, also in einem Red Bull, der siegen kann, wo der WM-Titel winkt. Was das für die Teamdynamik am Ende bedeutet, wenn du dann auch den Vater von Carlos Sainz Senior mit dabei hast, der weiß, wie man auch Politik für oder zugunsten seines Sohnes in einem Team macht, das bringt nochmal ganz andere Dynamiken dann auch rein. Ob sich Red Bull sowas hätte antun wollen oder antun will, das ist natürlich dann die nächste Frage. Ich meine, bei Ferrari hat es auch gut funktioniert mit Sainz und Leclerc. Ne? Auch wenn ich jetzt sage, Leclerc ist für mich immer der Fahrer, der so an Nummer zwei ist. Hinter Verstappen, auch da ist Sainz ja annähernd auf Augenhöhe mitgefahren. Also könnte schon funktionieren, aber da kommt dann irgendwann auch diese Ehrgeiz raus. Und das ist eben die Frage, will man sich das als Team antun oder nicht? Das muss das Team selbst entscheiden. So ein Yuki Tsunoda, der dieses Jahr 17. geworden ist, ich finde, sowas sollte sich ein Team nicht antun. Bin gespannt, wie Isaac Hadjar sich da nächstes Jahr schlägt, ob es der nächste Red Bull Junior wird, der von Max gekillt wird. Werden wir sehen.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich finde, der Lawson hat sich am Ende da auch gefangen. Also klar, der war immer noch meistens hinter Hatch, aber nicht weit weg. Aber wenn wir halt dann sehen, wie Lawson gegen Verstappen wieder war. Aber gut, wir haben ja nächstes Jahr ganz neue Autos. Das wird ganz anders zu fahren sein. Deswegen, da kann man dann auch nicht so den Mega-Vergleich sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Tsunoda nächstes Jahr viel besser neben Max ausgesehen hätte. Aber gut, das werden wir nicht mehr sehen. Und der ist jetzt auch wirklich mental ziemlich angeschlagen. So wie ziemlich alle Verstappen-Teamkollegen, die mal mit ihm gefahren sind, außer Sainz. Da hatte der Marco erzählt, dass da der Science-Kosmos ziemlich sauer war, dass Verstappen befördert wurde, damals 2016.
Ja, also das meine ich eben auch mit Politik. Also ich habe damals mitgekriegt, dass die Stimmung zwischen den Sainzens sozusagen und Red Bull am Ende nicht wirklich gut war. Und das ist natürlich auch, weil beide dieses Ziel hatten. Ne? Beide wollten in den Red Bull, beide wollten siegen, beide wollten Weltmeister werden. Und ich hatte mich da bei der Präsentation der Farbgebung des Audi auch mit dem Umfeld von Nico Hülkenberg so ein bisschen drüber unterhalten. Mensch, was wäre denn gewesen, wenn das mit Red Bull doch geklappt hätte damals anstelle von Perez? Und da war dann der Tenor fast schon, ja, dann wären wir halt die Nummer zwei hinter Max Verstappen gewesen. Wäre das jetzt wirklich so viel besser gewesen als das, was uns jetzt gelingt, dass wir nochmal mit Audi, einem deutschen Team, eben die Formel 1 aufmischen können, ja, nicht als Nummer 1-Pilot, aber als Führungsfigur, ja. Und da wurde das fast so bewertet, als wenn das eigentlich eine coolere Karriere ist, als dann irgendwie als so eine Nummer zwei von Max Verstappen zu enden. Und das meine ich eben auch mit Carlos Sainz. Wäre der wirklich am Ende zufrieden gewesen mit der Rolle? Ne? Weil er wäre die Nummer zwei gewesen. Mit Max Verstappen kann meiner Meinung nach keiner mithalten. Und das kann dich dann im Kopf auch kaputt machen am Ende.
Ja, wir sprechen ja bei Verstappen immer klar vom besten Fahrer, also von der Generation sowieso. Und man muss auch sagen, Sainz war über die Jahre bei Ferrari schon, also abgeschlagen würde ich jetzt auf gar keinen Fall in den Mund nehmen, aber er hatte schon das Nachsehen insgesamt gegen Leclerc. Ich finde, er hatte öfter mal so ein paar Ausreißer, so ein paar Böcke und so vom Grundspeed war er halt auch ein Ticken meistens dahinter. Aber er war schon wirklich nah dran. Wir haben jetzt halt auch gerade sehen, was Leclerc gegen den Hamilton leistet. Da sieht ja das Sainz wieder richtig gut aus. Und wie du schon anfangs erwähnt hast, da wo Sainz hingegangen ist, wurde das Team besser. Da gab es ja auch mal so Statistiken, glaube ich, von der Formel 1, dass es dort immer bergauf ging, was ja auch für diese Fahrzeugentwicklung, die er anscheinend ja mitbringt, spricht und gegen die Aussage von Arriva Bene, dass Fahrer nicht Ingenieur spielen sollen.
So ist es. Und um auch nochmal die Theorie eben zu bemühen, die Hülkenberg sozusagen sagt, lieber eine schöne Karriere in einem etwas schwächeren Team als die Karriere als Nummer zwei im stärkeren Team. Ich finde, das sieht man bei Carlos Sainz jetzt auch, wie der wieder aufgeblüht ist. Er ist jetzt bei Williams die klare Nummer eins. Er führt das Team aufs Podium. Womöglich, wenn der Mercedes-Motor wirklich so gut ist, wie erwartet, dann hat er nächstes Jahr vielleicht sogar Siegchancen als Nummer eins in seinem Team oder zumindest nicht als klare Nummer zwei. Und ich glaube, das ist einfach für einen Fahrer schöner, als eigentlich nur der Wasserträger des anderen zu sein. Wobei Max braucht ja gar keinen Wasserträger. Wasserträger ist das falsche Wort, sondern schöner als einfach nur dieser zweite Fahrer zu sein, der eh keine Chance hat.
Ja, da könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wärt ihr lieber Nummer 2 Fahrer von Max Verstappen, würdet neben dem besten Fahrer der Generation fahren, aber natürlich halt auch. Ja, euer Ruf würde darunter ja natürlich leiden. Oder wärt ihr lieber bei einem anderen Team die Nummer 1? Daniel Ricciardo war ja auch einer. Der hat sich damals dagegen Red Bull entschieden und ist zu Renault gegangen. Mit der Aussicht natürlich, das Team ist deutlich schlechter. Aber ich mache mich von dieser Nummer 2-Rolle frei. Muss aber auch sagen, dann über die Jahre hat sich dann. Aber gut, wahrscheinlich wäre auch im Red Bull Ricciardo dann irgendwann so eingebrochen, oder?
Ja, ob Ricciardo bei Red Bull auch eingebrochen wäre, keine Ahnung. Bei McLaren ist ja mit ihm irgendwas auch passiert. Er hatte ja auch sehr stark abgenommen eine Zeit lang. Gab sogar Gerüchte, dass er irgendwie magersüchtig gewesen sei, geworden sein soll. Schwierig, das jetzt so zu bewerten. In dem Jahr, als er mit Max Verstappen zusammen bei Red Bull gefahren ist, war er jedenfalls mit ihm auf Augenhöhe, aber Max war da noch sehr jung, war noch in der Lernphase. Irgendwann hätte Max Daniel auch die Grenzen aufgezeigt. Und ja, Daniel hat es ja schon in dem einen Jahr nicht verkraftet, dass er auch gemerkt hat, dass das Team auf Max Verstappen als Fahrer der Zukunft setzt. Daniel ist dann abgehauen, hat bei Red Bull, bei Renault, Entschuldigung, ja dann auch wirklich noch eine sehr, sehr gute Karriere hingelegt. War da ja zum Beispiel auch derjenige, der Nico Hülkenberg in die Erstrente sozusagen, die Frührente geschickt hat. Aber irgendwas ist dann bei McLaren mit ihm passiert. Man hat ja auch immer gesagt, irgendwie mit den Bremsen kam er dann nicht mehr klar. Ja, also schwer zu sagen, wie das bei Red Bull geworden wäre. Meine Katze macht jetzt hier richtig Terror. Die hat Hunger.
Ja, bei den Racing Bulls ging es dann eigentlich, aber gut, da war auch Tsunoda eigentlich schon, ja, auch über die Saison der bessere Fahrer. Ja,
Ja, da,
schade.
bei den Racing Bulls, da war Daniel auch schon nicht mehr
Ja.
der Daniel Ricciardo, der er vorher war.
Aber er
Also
hat trotzdem.
rückblickend betrachtet, war eigentlich der Unterschied zu dem dortigen Nummer 2-Fahrer zu klein für das, was Daniel Ricciardo mal konnte.
Ja, man muss aber sagen, der Mann hat Formel-1-Rennen gewonnen, den viermaligen Weltmeister damals geschlagen. Der hat ja trotzdem eine gute Karriere gehabt. Das kann man jetzt auch nicht sagen, ne? Also.
Ja, absolut, absolut. Es gab halt einfach bei ihm diesen Moment, wo die Karriere in die andere Richtung dann ging. Und was das genau ausgelöst hat, ja, da bin ich mir bis heute nicht genau drüber im Klaren. Ich weiß noch, wie Andreas Seidel ihn zu McLaren geholt hat, sehr, sehr viel von ihm erwartet hat und er konnte eigentlich ja nie wirklich das umsetzen, was man erwartet hatte. Er hat zwar den Sieg damals geholt, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr war das denn, jedenfalls dieser erste McLaren-Sieg seit sehr, sehr
Monza.
viel in Monza, den ersten Sieg, aber das war auch so ein bisschen glücklichen Umständen geschuldet. Also insofern, das war schon nicht mehr der Daniel Ricciardo, den man von Red Bull und auch von Renault kannte.
Ja, es müsste 20 oder 21 gewesen sein. 19.
21, glaube ich, war
Gasly
es.
hatte das Jahr davor, glaube ich, gewonnen. Da gab es zwei Überraschungssieger hintereinander. Und 19, 20 oder 2021 war das. Habe ich gerade auch nicht mehr so im Kopf. Gut, Bianca. Eigentlich hätte ich ja mit einem schönen Thema aufgehört. Aber gut, wobei das ja Ricardos Sieg jetzt nochmal erwähnen. Das ist ja doch ein schönes Thema, ne? Gut,
Genau.
haben wir ja doch eins eigentlich gehabt. War wieder lang, aber wir hatten noch ein bisschen was zu besprechen. Und in diesem Sinne melden wir uns dann, also ihr meldet euch wieder beim nächsten Video. Was wir machen, verraten wir an dieser Stelle aber noch nicht. Wird eine kleine Weihnachtsüberraschung. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.
Genau, bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.